ARD. SWR Kultur. Forum.
Im Bücherbiotop. Ist der Buchhandel schutzbedürftig? Das wollen wir fragen in diesem SWR Kulturforum und dazu lädt sie Michael Köhler ein. Herzlich willkommen. Die für den ersten Buchmessentag am 19. März geplante Verleihung der Buchhandlungspreise in Leipzig, die ist von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer abgesagt worden. Auf dem Terminplan standen eigentlich mehrere Termine auf der Leipziger Buchmesse. Er wird nur heute Abend zur Eröffnung sprechen. Den traditionellen Rundgang auf der Messe wird er nicht mitmachen. Auch alle anderen Termine sind abgesagt. Am Vorabend kommt es in Leipzig sogar zu Protestkundgebungen eines Aktionsnetzwerks. Um den Vorgang hat es nämlich anhaltenden heftigen Streit gegeben. In Kommentaren wurde teils sogar der Rücktritt des Kulturstaatsministers erhoben. Was war passiert? Im Vorfeld hatte Weimer Buchhandlungen vom Verfassungsschutz checken lassen, überprüfen lassen. 3 von der Jury bereits nominierten Preisträgern wurde das Preisgeld nicht zuerkannt, wegen vermeintlicher staatsfeindlicher Gesinnungen. Im Zuge der Debatte kam aber auch die Frage auf, was ist das eigentlich für ein Preis, den es da seit 10 Jahren gibt? Wie stehen die Buchhandlungen zu staatlicher Unterstützung, Subvention? Genießen sie gar Sonderrechte? Haben sie sich vielleicht unbemerkt in den letzten Jahren politisiert oder vielleicht sogar es sich bequem gemacht, sich freiwillig davon abhängig gemacht? Das wollen wir fragen und wir tun das zusammen mit einigen Fachleuten. Und zwar Josua Strass, er ist Inhaber der Buchhandlung Eulennest in Baden-Baden. Er ist bei uns. Bei uns ist auch Marc Reichwein. Er ist Redakteur im Feuilleton der Tageszeitung Die Welt. Hat uns ein bisschen auch den Anstoß für das Gespräch gegeben. Zuerst möchte ich aber die Buchhandlungsinhaberin aus Berlin, Martina Tittel, fragen. Sie ist auch Vorsitzende des Landesverbands Berlin-Brandenburg im Börsenverein des deutschen Buchhandels. Frau Tittel, sind Sie eine aussterbende Gattung, die besonders schützenswert ist? Leben Sie im Bücherreservat oder wie sehen Sie das?
Nein, wir sind keine aussterbende Gattung. Also da möchte ich mich wirklich gegen verwahren. Wir sind im Transformationsprozess im Verlags- und Buchwesen, so wie sich überall alles ändert. Wir sehen das ja in den vergangenen Jahren, spätestens sehr deutlich seit der Pandemie, dass die Leute immer mehr ins Cocooning driften. Heißt, man bestellt von der Couch aus, was auch immer. Wir sehen es auch in unseren Städten, dass immer mehr Läden schließen. Und wir uns natürlich auch Sorgen machen darüber, ob wir noch genügend Leute zum Einkaufen locken können, zum Erlebniseinkaufen.
Herr Strass, Sie betreiben eine Buchhandlung in Baden-Baden. Wie wichtig ist der von mir angesprochene Buchhandlungspreis, den es seit 10 Jahren gibt? Wie wichtig ist so ein Preis für Sie?
Naja, natürlich ist er enorm wichtig, was so eine Sichtbarkeit sowohl eines Einzelgeschäfts als auch einer Branche angeht. Das, denke ich, sollte die Hauptmotivation sein, sich um diesen Preis zu bewerben, weil er auch eine Wahrnehmung schärft, weil er vielleicht auch eine Motivation ist, den eigenen Auftritt zu hinterfragen, auch zu überlegen, wie kann ich mich weiterentwickeln. Unter dem Aspekt haben wir uns, seit es ihn gibt, jedes Mal beworben und dadurch sind wir mitgewachsen. Also in dem Blickwinkel kann er eigentlich gar nicht wichtig genug sein.
Sie haben den auch schon bekommen, ne?
Wir haben den in dem Jahr zum 7. Mal bekommen. Ja, das klingt jetzt so sehr nach Automatismus, aber es ist alles andere als ein Automatismus, als in unserem Ausnahmefall. Es gibt 3 Buchhandlungen in Deutschland, die den 7-mal bekommen hat. Dazu zählt auch die meine. Und man muss da wirklich richtig viel dafür machen. Man muss auch immer wieder neue Leistungen vorweisen. Also es langt nicht zu sagen, ich habe vor 3 Jahren mal was gemacht. Man bewirbt sich ja immer mit dem Programm von 3 Jahren und dafür kriege ich jetzt 3 Jahre hintereinander den Preis. Wenn man ihn so oft kriegt, ist dann allerdings der absurde Fall, dass dann Kunden in den Laden kommen und sagen, warum haben Sie ihn denn jetzt in dem Jahr nicht bekommen? Da waren Sie wohl ein bisschen faul. Man merkt also immer, die Branchenwahrnehmung ist eine andere als die von außen. Und insofern freue ich mich unglaublich, dass wir heute dieses Gespräch hier führen.
Wir haben den Buchhändler gehört, wir haben die Vertreterin des Börsenvereins geführt, die nicht nur Buchhandlungen führt, sondern auch die Nikolaische Buchhandlung und den Verlag auch führt, Älteste von Berlin. Herr Reichwein, Sie haben uns ein bisschen den Anstoß fürs Gespräch gegeben. In Ihrem Blatt haben Sie von einer knappen Woche geschrieben, diesen Preis sollte man abschaffen. Wie kommen Sie da drauf?
Ja, man muss manchmal auch mit einer polemischen Überschrift ins Rennen gehen. Nein, mein Eindruck bei dieser zurechtgeführten Debatte und auch der Kritik an dem ganzen Vorgehen rund um Staatsminister für Kultur und Medien Wolfram Weimer war, dass mir so vorkam, dass bei aller berechtigten Kritik irgendwie eine Position doch etwas unbesetzt geblieben ist, nämlich nochmal grundsätzlich zu hinterfragen, inwieweit man eben, wenn man sich an Staatsgelder ranhängt, auch in Abhängigkeiten geraten kann. Zumal, wenn ein Preis ja dann direkt aus einer Stelle einer Behörde, die im Bundeskanzleramt angesiedelt ist, kommt. Der Punkt ist doch so, dass dieser Preis nach seinen Ausschreibungsbedingungen, und die wurden ja letztes Jahr nochmal geändert, ich habe mir die auch nochmal durchgelesen, es wirklich so ist, dass das letzte Wort dann auch bei der auslobenden Behörde ist. Ich möchte jetzt gar nicht, da können wir vielleicht später noch drauf kommen, auf die politisierten Zeiten zu sprechen kommen, aber es ist doch klar, dass so ein Preis dann auch ein bisschen wenig Abstand zur laufenden Politik haben kann im schlimmen Fall und dass man dann eben wirklich sich in Abhängigkeiten begeben hat. Und diese Position habe ich ein bisschen vermisst seitens der Branchenreaktion, aber auch meiner Kollegen in den anderen Medien. Und dann dachte ich, dass man diese Advocatus Diaboli auch einmal zumindest spielen muss.
Fühlen Sie sich abhängig, Frau Titel und Herr Strass?
Nee, überhaupt nicht. Also ich muss sagen, ich kann nur Herrn Strass bestätigen, es ist richtig Arbeit, wenn man sich da bewirbt. Ich habe das auch mehrmals getan, also mich da zu bewerben. Das, was man dann gewinnen kann, also diese 7.000, 15.000 oder 25.000, das ist wirklich eine Unterstützung für das unternehmensinterne Investitionsprogramm. Mit dem Preis sind nie irgendwelche Förderungen verbunden gewesen, dass man bestimmte politische Positionen zu vertreten hat oder dass das irgendwie untergeschoben wurde. In dem Fall jetzt vermisse ich einfach nur vom BKM in Person von Herrn Weimer Gradlinigkeit. Gradlinigkeit wäre eingetreten, wenn Herr Weimer gesagt hätte, weil Sie haben ja recht, Herr Reichwein, de jure entscheidet das BKM. Aber gradlinig wäre gewesen, wenn Herr Weimer gesagt hätte,
das ist der Beauftragte für Kultur und Medien beim Bundeskanzler, dass diese Abkürzung einmal erklärt ist, ne?
Ja, wenn er gesagt hätte, so, wir entscheiden das. Und wir sortieren 3 linke Buchläden aus, weil die sind uns zu links, die sollen kein Geld kriegen. Aber dann muss ich keine Jury einsetzen. Also weil das ist dann eine Fake-Nummer, eine Jury einzusetzen, die sich auch noch unabhängig schimpft. Dann muss man es wirklich ganz klar machen. Oder man akzeptiert das von der Jury bestimmte Ergebnis.
Ich glaube, wenn ich Herrn Reichwein richtig verstanden habe, meint er im engeren Sinne gar nicht so sehr politische Abhängigkeit, sondern sowas wie ökonomische Abhängigkeit. Herr Strass, fühlen Sie sich abhängig?
Nein, natürlich. Also wir jetzt in dem Fall eh nicht, weil wer jetzt schon mal überschlagen hat, wie viel ich für die 7 Buchhandlungspreise bekommen hat, der kann gleich wieder einen Gang zurückschalten. Wir sind seit dem 3. Mal, wo wir den bekommen haben, vom Umsatz her in der Kategorie der großen deutschen Vorzeigebuchhandlungen gelandet. Das ist also verknüpft mit diesem Jahresumsatz von 1 Million, der ja noch längst nichts über einen unternehmerischen Gewinn macht, sagt, das sei immer mal dahingestellt. Wir kriegen eh kein Geld mehr dafür, weil wir dieses undotierte Gütesiegel haben und dafür gibt's außer einem feuchten Händedruck, in dem Fall nicht mal mehr den, und eine Urkunde gar nichts und wir bewerben uns trotzdem. Und Abhängigkeit
Ruhm und Ehre, Herr Strass.
So ist es, ja. Und Abhängigkeit würde bedeuten, es ist planbar, es ist berechenbar und das ist es nicht. Ich kenne Buchhandlungen, die machen ein super Programm und die haben den jetzt einmal bekommen, ja, in den letzten 10, 11 Jahren, also seit 2015 gibt's den. Und ich kenne Buchhandlungen, die haben wirklich einfach ein innovatives Geschäftskonzept und die machen sehr viel mit Außenwirkung und die haben ihn schon öfter bekommen. Aber es ist nicht, das darf man sich nicht vorstellen, wie eine Lostrommel, wo jeder, der teilnimmt, was rausziehen darf und dann guckt er drauf und sagt, oh, ich habe 7.000, 15.000 oder 25.000 Euro gewonnen und da fahre ich jetzt nach Bali, ja, oder sonst was. Das ist ja der zweite Punkt. Diese Gelder sind projektbezogen. Ja, also selbst wenn ich sie bekomme, kann ich nicht sagen unternehmerischer Gewinn, sondern also jetzt als Beispiel in den 2 Jahren, in denen er dotiert war, im einen haben wir die Lichter im Laden umgetauscht in LED-Lichter. hätte ich nicht in die Hand nehmen können mit dem Jahresgewinn, der einem zur Verfügung steht. Und im zweiten Jahr haben wir ein historisches Fenster in der Buchhandlung freilegen lassen, damit wir ein bisschen mehr natürliches Licht hatten. Und dann war noch was übrig und dafür habe ich mir ein Lasten-E-Bike gekauft, das dann ein Jahr später in Corona extrem viel geholfen hat. Aber ich kriege das Geld nicht und dann mache ich mir einen Jux draus, sondern ich investiere das und das ist nicht planbar.
Volkswirtschaftlich sind Buchhandlungen Zwerge, das muss man so auch mal sagen. Lassen wir uns das Argument doch nochmal, Herr Reichwein, ein bisschen stärker machen, damit es ein bisschen schärfer wird. Wir kennen aus den 70ern noch die Frauenbuchläden, wir kennen marxistische Buchhandlungen, Friedensbuchhandlungen, da gab es ja alles Mögliche, die es in der Form nicht mehr gibt. Autonome, anarchistische Buchläden, das ist so das Umfeld der Hausbesetzungsszene. Das war Teil der sozialen Bewegung, also auch ein wichtiges Element der Demokratieentwicklung, 70er, 80er. Die hätten, glaube ich, jetzt in diesem Wortfeld geblieben, Staatsknete nie genommen, oder?
Nein, und das wundert mich eben schon, dass sozusagen heute so die Mentalität sich doch verändert hat in den letzten Jahren. Es hat ja auch in Berlin zum Beispiel jetzt letzten Herbst, ich glaube im Dezember, diese Gründung der IG Indie-Buchläden gegeben.
Da war gerade der Aktionstag, ne? Vor wenigen
Tagen.
Genau,
und das finde ich auch eine super Sache, wenn Buchhandlungen sich engagieren. So, da war mir aber damals auch schon aufgefallen, dass dann die Sprecherin oder eine der beteiligten Buchhandlungen, die Buchhändlerin gesagt hatte, ja, und es wird einfach immer schwieriger, wenn man marktwirtschaftlich funktionieren möchte und Buchhandlungen sind Orte der Demokratie und das klingt natürlich immer erstmal gut, aber da wird dann abgeleitet, dass die Politik das oder der Staat das dann fördern muss und ich frage mich dann, welche Förderungen das alles sozusagen umfassen kann und früher, ich erinnere mich, wo ich noch im Studium war, da wurde uns immer noch erklärt, dass die Ladenpreisbindung, die war ja damals anscheinend auch noch umstritten, wie wichtig die ist und so und über die redet heute keiner mehr und das ist ja auch gut. Und über den Buchhandlungspreis wollte ich einfach nur noch mal so die Frage aufwerfen. Ja, ob das in der Mentalität eben hat sich, glaube ich, viel geändert.
Hat sich, Herr Strass?
Ja, wobei da möchte ich kurz noch reinschnappen. Leider wird immer noch über die Ladenpreisbindung gesprochen. Also ich hoffe, dass da keine Brandstifter rangehen. Auch über die Mehrwertsteuer ist immer wieder Debatten. Hat sich die Mentalität geändert? Ja, natürlich. Also das war ja auch die Einleitung von Frau Tittel zum Glück. Wir sind eine Branche in der Transformation. Wir müssen auch viel mehr liefern, weil das Ansehen unserer Branche einfach auch massiv gesunken ist. Also diese Transformation ist notwendig. Wir müssen mit anderen Punkten auftauchen. Früher war Buchhändlerwissen Buchhändlerwissen. Und da kam niemand ran. Heute haben wir übers Internet ja zum Glück auch eine Informationsgesellschaft, in der jeder ganz viel Informationen mit in den Laden bringen kann. Aber dadurch hat sich natürlich auch der Blick der Gesellschaft auf den Buchhandel, glaube ich, geändert. Und wir scheinen ersetzbarer. Wir müssen zeigen, dass wir das unabhängig von politischer Couleur, unabhängig von Größe, unabhängig von den Menschen, die im Laden stehen, wir müssen zeigen, dass es den entscheidenden Mehrwert hat, zu uns in den Laden zu kommen. Und dazu zählt meiner Meinung nach natürlich auch, dass ich meine Klientel im Auge halte, die letztlich dafür sorge, dass ich überlebe. Wenn ich in irgendeiner Stadt in einem Arbeiterviertel bin, dann muss ich mich auch nach dem Kaufgeschmack richten. Und wenn ich in München in der Fußgängerzone bin, habe ich natürlich andere Titel da als in einem Kiez in Hamburg. Das ist zum Überleben
wichtig. Darf ich Sie mal ärgern? Werfen Sie sich bereitwillig in die wärmende Arme von Staatspreisen? Also ich mache mir Herrn Reichweins Argument jetzt gerade zu eigen.
Also, wir haben im letzten Jahr oder in den letzten Jahren, wir haben drei Auszeichnungen bekommen. Einmal das Gütesiegel für Leseförderung in Baden-Württemberg. Da haben wir sogar die goldene Leseeule als eine von drei Buchhandlungen bekommen. Da gibt's gar nichts dafür, außer eine Urkunde. Nicht mal eine kleine Statuette mit einer goldenen Eule. Das hätte ich schön gefunden. Wir haben das Gütesiegel als ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb. Da gibt's ein Glas Sekt beim Sektempfang auf der Börse in Frankfurt. Und es gibt dieses für mich undotierte Gütesiegel. Das macht ein in die Arme werfen eher unattraktiv, oder?
Sind Sie ersetzbar, Frau Tittel? Hat er recht? Ja, bitteschön, Frau Tittel.
Ja, ich wollte eben nämlich gerade beiseite springen. Also bei den Preisgeldern, die der Buchhandlungspreis hergibt, für 118 Buchhandlungen einmal im Jahr. Muss man sich ja einfach nur mal vorstellen, was macht man denn mit 7.000 Euro oder mit 15 oder mit 25? Wenn das ein in die Arme werfen ist, dann können wir eigentlich gleich einpacken.
Sie sind doch Kauffrau, Frau Thiel. Und wenn ich es richtig weiß, waren Sie sogar mal Geschäftsführerin von Kulturkaufhaus Dussmann. Das heißt, Sie können doch mit Geld umgehen. Das ist ja nicht nix, oder?
Das ist schon was für eine kleine Buchhandlung, ist es richtig viel Geld, wo man zum Beispiel, wie Herr Strass gesagt hat, bestimmte Investitionen tätigt. Ich habe auch von meinem zweiten Preisgeld, habe ich mir Regale gekauft für die Buchhandlung, die ich mir schon lange gewünscht hatte, die ich mir sonst nicht hätte leisten können. Weil man muss einfach auch vergegenwärtigen, dass der durchschnittliche Gewinn einer Buchhandlung bei unter 1% liegt, also eigentlich eher nix. Das heißt, die Leute, die da arbeiten, verdienen weniger als eine Kassiererin bei Aldi an der Kasse, ne? Und die sind alle intrinsisch motiviert. Das heißt also, die wollen mitarbeiten, die wollen mit den Leuten im Kiez leben, sprechen, beraten, wollen Vorlieben fördern etc. Und das ist ja das, was letztendlich auch den stationären Buchhandel ausmacht, die Beratung vor Ort. Also wenn das alles über Internet kommen könnte, dann wären wir ja komplett ersetzbar.
Nee, das hat Strass
eben
gesagt.
Aber wir sind nicht ersetzbar.
Darf ich eine Frage stellen? Und zwar, inwieweit ist denn den Kunden, die bei Ihnen sowohl in Berlin wie in Baden-Baden einkaufen, auch bewusst, dass sie sozusagen den Laden dadurch unterstützen, dass sie bei Ihnen einkaufen? Weil ich hatte auch aus dem Berliner Beispiel dann auch zum Beispiel gehört, dass da gefragt wurde, ja, nützt Ihnen das was, wenn ich mein Buch bei Ihnen kaufe und nicht bei Amazon? Allein, dass diese Frage schon gestellt wurde, hat mir gezeigt, wie unaufgeklärt eigentlich auch das Einkaufspublikum heute inzwischen ist. Und man vermutet dann, dass irgendwie hinter allen Buchläden auch Amazon steht. Also inwieweit müssen Sie wahrscheinlich auch Aufklärung noch weiter leisten, dass die Leute den Unterschied überhaupt noch realisieren?
Also meine Kunden wissen das. Also kann man nicht anders sagen, die wissen und zu unterscheiden, dass nicht Amazon eine große Filialkette ist, die sich krakenartig deutschlandweit verbreitet hat. Die stellen eher so Fragen, wenn ich bei Ihnen das Buch bestelle, haben Sie denn was davon? Oder haben Sie genauso viel davon, wie wenn ich es hier im Laden kaufte? Also die sind da schon etwas differenzierter, ne? Und wollen unbedingt, weil die Buchhandlung auch ein Treffpunkt ist, das wird bei Ihnen nicht anders sein, Herr Strass, wollen die unbedingt, dass diese Buchhandlung einfach vor Ort erhalten bleibt. Wir machen ja auch viele Veranstaltungen, wo sich immer wieder Stammkunden sehen und treffen und wo man sich unterhält. Und das ist quasi ein Teil des Kiezlebens. Also bei beiden Buchhandlungen bei mir.
Und auch das kulturelle Leben. Wir sind kulturelle Mitgestalter. Und was noch gar nicht zur Sprache kam, der unabhängige Buchhandel spielt noch eine, finde ich, kriege ich zumindest oft auch gespiegelt, wir spielen eine ganz zentrale Rolle im Bereich der Leseförderung. Und diese Leseförderung ist unglaublich wichtig, sei es durch Vermitteln von Lesebegeisterungen, sei es durch diese Möglichkeit, eben eine soziale Begegnung oder überhaupt einen Gedankenaustausch in der Buchhandlung zu haben. Aber man bekommt diesen Preis eben auch wegen Leseförderungsaspekten. Das ist ein zentraler Jurykriteriumspunkt auch. Das heißt, wir gehen in die Kindergärten, wir gehen in die Schulen, wir machen Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche und da tun sich wirklich gerade Abgründe auf. Wir haben selbst in einem noch vergleichsweise Hochbildungsland wie Deutschland inzwischen eine Quote von 25% von Schülerinnen und Schülern, die nach Abschluss der Grundschule beim Übergang auf die weiterführende Schule nicht mehr sinnerfassend lesen können oder massive Probleme damit haben. Und dieser unabhängige Buchhandel ist der sich engagiert. Die Konzerne machen da nichts und Amazon macht da schon gleich 10-mal nichts. Also wir verrichten auch Aufgaben, die dem Staat zugutekommen. Und dafür ein Signal zu bekommen vom Staat, wir nehmen euch wahr, das finde ich angemessen. Ich würde es nicht einfordern, aber ich finde es angemessen und ich finde es wohltuend.
Herr Reichwein, liefert er nicht gerade Material für Ihr Argument, dass sich der Buchhandel auf diese Weise politisiert hat und das so eine Art selbstverständlich geworden ist, also ein veritables Förderinstrument anerkannt zu haben?
Ja, einerseits ja, der Buchhandel sozusagen ist sich seiner Rolle bewusster geworden, so wie ja alle merken auch, dass Leseförderung etwas Wichtiges ist. Nur, dass Buchhandlungen alleine nur durch ihre schiere Existenz sozusagen, so wie das manchmal dann eben herausklingt, schon diesen Bonus haben sollen, wo ja auch andere Akteure noch mitmischen. Ich will jetzt nicht nur klassische Schulen nennen, sondern auch Bibliotheken haben ja auch Aufgaben, auch Stadtbibliotheken und so weiter. Und da fließt auch staatliches Geld rein. Und das ist ja auch wichtig. Und ich finde es wunderbar, die Arbeit der Buchhandlungen will ich auch in keiner Weise irgendwie nicht gewürdigt wissen. Und ein Gütesiegel oder auch eine finanzielle Zuwendung ist gut. Nur ich denke halt, die Konstruktion an sich muss man eben vielleicht schon etwas hinterfragen, dieses Buchhandlungspreises, dass der so direkt an der Bundespolitik auf dieser Ebene angesiedelt ist. Ich bin ja auch nicht der Einzige, der diese Politisierung wahrnimmt. Jetzt hat sich vor wenigen Tagen auch der Verleger von Klett Cotta, Tom Kraushaar, in der Zeit nochmal zu Wort gemeldet, der eben auch meinte, der Literaturbetrieb muss sich resilienter machen gegen mögliche autoritäre Zugriffe. Und da ist sicher ein Punkt, den wahrscheinlich auch die Buchhändler und die Buchhändlerin in der Sendung hier unterschreiben würden. Zur Politisierung könnte ich noch, wenn ich gerade dran bin, etwas anderes sagen. Ich habe schon beobachtet, dass sich die Buchbranche insgesamt etwas politisiert hat in den letzten Jahren. Dahingehend, dass eben so auch so ein bisschen Statement, Worthülsen, Stellungnahmen zugenommen haben.
Woran erinnere Sie? Mich,
ja, ja ganz Sie? Konkret könnte ich zum Beispiel die Leipziger Buchmesse vor 2 Jahren nehmen, im Gewandhaus bei der feierlichen Eröffnung 2024. Es war auch ein Jahr mit vielen Landtagswahlen, wurden viele Plakate hochgehoben, Demokratie wählen jetzt, lauter bunte Plakate, da wurden Bilder erzeugt und ich weiß von vielen Leipzigern, die ich gut kenne, gelernte DDR-Bürger, die alle gesagt haben, diese Art von Kollektivchoreografie in der Buchbranche muss uns doch eigentlich zu denken geben und das sind nur noch symbolische Aktionen. Da fragt man sich auch, ist das dann die Aufgabe einer Buchbranche? Ja.
Das war diese Aktion Verlage gegen Rechts zum Beispiel, ne?
Ja, die war da auch beteiligt, genau. Und wir haben natürlich auch in den letzten Jahren gesehen, dass es auch auf den Buchmessen Konflikte gab, gesellschaftlicher Natur. Also die Politisierung hat sich da natürlich hineingetragen. Es gab Störaktionen gegen rechte Verlage, als sie noch präsent waren. Dann wurden die rechten Verlage seitens der Buchmessen nur noch am Rand platziert, weil das auch vom Sicherheitskonzept her notwendig war. Und ja, die Meinungsfreiheit, die halt auch gepredigt wird, da kann man sich schon fragen, Verlage, die jetzt gar nicht verboten sind, dürfen die nicht mehr stattfinden auf Buchmessen? Ich meine, Buchmessen sind jetzt etwas Eigenes, der Buchhandel ist auch, da ist jeder für sich. Aber so insgesamt kann sich die Branche, glaube ich, schon mal kritisch auch selbst hinterfragen. Und die politische Ansicht, die jemand hat,
Herr Reichwein, als ob wir das nicht beständig täten. Was meinen Sie, wie viele Diskussionen wir haben in den Gremien, gerade auch zu Messe und rechten Verlagen, also wie sich die Branche da positioniert. Ich habe zum Beispiel jüdische Autorinnen erlebt, die von der Frankfurter Messe wieder weggefahren sind, weil sie Angst hatten, weil die Taschenkontrollen ungenügend waren. Und ich meine, man muss mal immer noch beide Seiten sehen, wie sich die Verlags- und Buchbranche geriert, wie sie sich politisch auch auseinandersetzt, hat nun wirklich mit dem Buchhandlungspreis gar nichts zu tun. Der Buchhandlungspreis wird dafür verliehen, wie sich eine Buchhandlung engagiert. Aber man kann doch nicht sagen, ich übertrage jetzt mal die Preiswürdigkeit beziehungsweise die Haltung der Branche auf die Preiswürdigkeit der Buchhandlung. Wo kommen wir denn dahin? Also jetzt wird alles vermischt. Das geht
nein,
so nicht.
Aber der Branchenverband, Börsenverein, ist ja gerade in Deutschland, das Besondere ist ja in Deutschland, dass der für alle Sparten zuständig ist. Insofern, natürlich gibt es einzelne Abteilungen, die dann auch ihre eigenen Anliegen haben. Aber ja, ich würde sagen, die Politisierung hat ja jetzt in dem Moment auch begonnen, wo 3 linke Buchhandlungen vom Staatsminister, der sich, ich weiß nicht aus welchen Gründen, sozusagen gedacht hat, jetzt muss ich mal die überprüfen lassen, dass sie aussortiert wurden und der das letzte Wort hat, weil die Jury eben doch von ihm berufen ist. Das zeigt ja, wie die Abhängigkeit sein kann. Und es kann umgekehrt auch sozusagen gegen
Rechts. Wir müssen die mal kurz nennen, Herr Reichwein. Das sind die Buchhandlungen zur schwankenden Weltkugel in Berlin, der Golden Shop und die Rote Straße in Göttingen und Bremen, die im Übrigen schon in vergangenen Jahren auch den Preis bekommen haben. Ich habe mit dem Verleger Weitle gesprochen, der selber mal in der Jury war von der Kurt-Wolf-Stiftung und denen das vor Jahren selber schon verliehen hat. Wir sprechen in diesem SWR Kulturforum über das Bücherbiotop, ein schutzbedürftiges Reservat für den Buchhandel. Zuletzt haben Martina Tittel gesprochen, sie ist Verlegerin in Berlin, hat die Nikolaische Buchhandlung, ist Inhaberin und auch im Landesverband ist sie tätig. Josua Strasse ist bei uns Inhaber der Buchhandlung Eulennest Baden-Baden und Marc Reichwein von der Tageszeitung Die Welt. Er leitet dort die literarische Welt. Frau Tittel, wie hat sich der stationäre Sortimentsbuchhandel verändert? Wenn ich lese, dass in den letzten 4-5 Jahren mindestens 10% weniger Buchhandlungen gibt, könnte man ein Buchhandlungssterben beobachten?
Da würde ich mich gegen verwahren. Nein, ein Buchhandlungssterben ist es nicht. Es werden weniger Buchhandlungen, ja, aber ich sag mal, Buchhandlungssterben wäre jetzt also massenweise. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir sind in einer Transformation. Wir unterliegen natürlich auch dem Markt. Das heißt, Energie wird teurer. Mieten steigen in der Regel. Also Sie wissen um die Ladenmieten in den Städten und auch in den Mittelstädten. Das macht die ganze Sache nicht einfach.
Auch der zunehmende Leerstand des inhabergeführten Einzelhandels, ne?
Das nimmt uns ja Traffic in den jeweiligen Einkaufslagen. Dazu kommt, das erwähnte ich vorhin schon, dass wir mit Löhnen nicht so richtig gut ausgestattet sind und dass uns die Erhöhung des Mindestlohnes richtig zu schaffen macht. Und im nächsten Jahr mit Sicherheit auch noch mehr. Das heißt, es gibt, dann haben wir noch ein demografisches Problem, weil natürlich auch viele Leute jetzt, die jahrzehntelang Buchhandlungen geführt haben, ins Rentenalter kommen. Und wir sehen im Augenblick, dass, glaube ich, 40% der Unabhängigen würden gerne verkaufen, finden aber keinen, der so viel arbeiten will wie die selbst oder wie wir selbst. Und dann kommt ein Filialist um die Ecke und sagt, übernehme ich. Und das ist der Transformationsprozess, in dem wir gerade sind, dass also die Filialisten sich quasi immer stärker ausbreiten und wir wirklich finanzielle Probleme haben, obwohl wir sehr viel am Markt machen. Und Herr Strass, man darf auch eins nicht unterschätzen, auch die Filialisten machen inzwischen viel für die Leseförderung.
Gut, also war jetzt auch nicht despektierlich gemeint, aber ich kann halt in erster Linie den Austausch mit der unabhängigen Branche oder mit den unabhängigen KollegInnen betrachten, weil mit denen ist man stärker im Austausch.
Also, aber Herr Strass, Sie haben eben doch, Herr Strass, Sie haben selber davon gesprochen, dass Sie Leseförderung machen. Das ist alles ganz toll und wichtig. Sie haben vollkommen recht. In Gelsenkirchen und Ludwigshafen wiederholen ein Viertel der Erstklässler zum Teil die Klassen. Das ist ein großes Problem. Sie verstehen sich ausdrücklich als Demokratieförderer.
Ja, das ist jetzt eine Fangfrage. Mal sehen, was jetzt kommt.
Nein, das ist ja doch im Grunde das, was Reichwein, wenn ich das richtig verstehe, Reichwein moniert. Also eine freiwillige Selbstpolitisierung. Ja, also der Strass ist kein Bombenbauer, ne?
Doch, in meiner Kindheit hatte ich große Spaß an Feuerwerkskörpern und das ging bis hin zu einer Mischung aus Kalium, Permanganat, Sulfur und noch irgendwas, das mich beinahe mein Augenlicht gekostet hat. Sind wir mal froh, dass es nicht der Fall war. Aber ich habe das abgelegt mit dem Beginn des Eintritts in die Branche und auch aus Vernunftgründen. Nein, aber Demokratieförderer, ja unbedingt. Ich glaube, wir sind eine Branche, die gerade weil sie eine lesende Branche ist, gerade weil uns das Buch eine ganz besondere Möglichkeit gibt, in die Köpfe von anderen Menschen, in die Denkweisen von anderen Kulturen hineinzukommen, andere Schicksale zu teilen. Das macht uns, glaube ich, schon zu, sagen wir mal, Menschen, die viele Blickwinkel verstehen können. Und ich halte das für eine Grundkompetenz der Demokratie, dass man jemand anders anguckt, dass man sich auch, dass man dem zuhört, dass man debattiert, dass man streitet, aber dass man auch vielleicht sich ein Stück weit auch in ihn reinversetzen kann. Das ist natürlich immer die Frage, was ich lese. Ich wollte vorhin auch nicht, die Buchhandlung ist nicht per se gut. Das Buch ist nicht per se weiterbringend.
Es gibt ja auch die andere Seite. Herr Reichwein, ist der Herr Strass noch Leseförderer oder ist er jetzt schon Aktivist?
Ja, also die Übergänge können fließend sein, aber ich kenne jetzt Herr Strass seine Buchhandlung nicht, werde sie auf jeden Fall gerne mal besuchen. besuchen, wenn ich das nächste Mal in Baden-Baden bin. Ich habe halt den Eindruck, weil ja insgesamt sozusagen die Begehrlichkeiten größer werden, der Kulturhaushalt auch gestiegen ist. Es gibt ja auch schon Stimmen, die fordern, dass Verlage und Buchhandlungen nicht nur durch diese Preise, die dann eben, um die man sich bewerben muss, sondern dass sie strukturell ständig gefördert werden und so weiter. Und ich glaube, da sind auch die Mentalitäten im Wandel. Und ich glaube, dass viele das durchaus vertreten würden und die Abhängigkeiten steigen. Und ja, vielleicht sollte die Branche auch mal ehrlich mit sich sein, wenn das Kaufmännische alleine nicht mehr reicht. Die Innenstädte veröden, da sind ja nicht nur die Buchläden selbst für sich verantwortlich, die Konsumenten sozusagen vergessen, dass sie, was sie an den Innenstädten haben. Und man muss vielleicht dann insgesamt noch mehr am Mentalitätswandel arbeiten und da den Aktivismus reinfließen lassen. Der Wunsch nach einer ständigen, stetigen Förderung wird auch immer lauter vorgebracht.
Ja. Darf ich mich da nochmal einschalten?
Frau Titel, nur zu.
Wir, natürlich transportieren wir Kultur in den Buchläden. Wir kuratieren ja auch das Sortiment und passen es jeweils an die Klientel an, an die wir verkaufen möchten. Also es wäre auch blöd, das nicht zu tun. Und natürlich sind wir dadurch auch durchaus förderungswürdig. Wenn Sie sagen, ja, liebe Buchläden, wenn ihr das aber ökonomisch nicht mehr schafft, dann macht doch lieber gleich zu. Also dann hat's ja gar keinen Sinn. Dann darf ich nur mal daran erinnern, dass insgesamt Theater, Opern, Gamesbranche, Kino etc. auch gefördert wird. Mit Sicherheit kann man das nicht genau vergleichen, weil die Zahlen kann man nicht so gegenüberstellen. Aber auch da passieren ja Botschaften, auch da sind Politisierungen etc. Und da gibt's eine stete Förderung. Und warum sowas nicht für Verlage und auch für Buchhandlung? Ich finde, darüber sollte man durchaus auch nachdenken, weil ich sehe auch nicht, dass Theater, Opern etc. etc. sich damit in Abhängigkeit begeben und nur noch die Stücke spielen, die eben den Oberen in der Republik genehm sind.
Nein, aber wenn die politischen Verhältnisse sich ändern, könnte das sozusagen schneller kommen, als allen Beteiligten lieb ist, ja? Also
Herr Reichwein, dann werden sowieso die Fördermittel gestrichen. Also wenn Sie auf die Gruppierung anspielen, die ich wahrscheinlich auch im Kopf habe, dann können wir mal davon ausgehen, dass ganz zielgerichtet eine bestimmte Richtung gefördert wird.
Ja, aber Frau Titel, lassen Sie Sekunde dabei bleiben. Hat Reichwein vielleicht in dem Punkt recht?
Abhängigkeit.
Mit dem Mentalitätenwandel recht, wenn ich zum Beispiel auch eins der jüngsten Ereignisse mir angucke, zum Beispiel die Absage, einen Erweiterungsbau für die Deutsche Nationalbibliothek in Leipzig hinzunehmen. Ja, Sie sagen unfassbar. Warum?
Weil es einfach ein kulturelles Gedächtnis ist. Also da das ist ein Unterschied, ob ich ein Buch aufbewahre oder ob ich die Inhalte, sprich
darum geht in der Datenform, Streit, ne? Also keine physischen Bücher mehr aufzubewahren, sondern nur noch die
ganz Gitarren. Genau, also weil die halt Platz brauchen und angeblich soll es ja irgendwie Bürokratie abbauen, aber
halten Sie nichts von, ne?
Wie kommt uns das vor, wenn wir anstatt der Schriftrollen der alten Ägypter wenn damals schon existent gewesen wäre, ein Datenstick gefunden hätten, wäre dann das Staunen auch so groß gewesen?
Ja, und man muss ja auch sagen, der digitale Text ist viel einfacher zu manipulieren als der reale Text. Ein Original eines Buches, eines Skriptes, eines Pergaments ist das Original. Das geht ja schon so weit, dass sich zum Teil E-Books aktualisieren beim Starten oder sonst irgendwas. Nehmen wir mal auch irgendeinen Fall, es wird ein Buch, erste Auflage, es gibt ein gerichtliches Urteil, zweite Auflage wird verändert gedruckt, natürlich digital auch nur noch verändert gekauft. Aber was ist, wenn jetzt jemand sagt, für eine Textrecherche brauche ich das Original? Ich brauche einen Text, der nicht digital gerade den Status X hat, das ist ja auch das Problem im Internet. Ich weiß ja nie, ob ein Text, den ich lese, nicht am Tag davor noch ganz anders ausgesehen hat, weil er aktualisiert wurde. Das alles ist bei einem körperlich existierenden Buch nicht möglich. Und insofern sind Archive unglaublich wichtig. Es gab vor ein paar Jahren mal beim Suhrkamp Verlag ein ganz tolles Buch über die Wichtigkeit von Archiven und natürlich auch über die Tatsache, dass im Krieg inzwischen zu primären Zielen auch Archive zählen, weil sie eine kulturelle Identität auslöschen können.
Kommen wir nochmal zu unserer Leitfrage zurück. Herr Reichwein, was unterscheidet die Buchhandlung, sagen wir mal, von der Fleischerei oder der Bäckerei, die auch zunehmend aus unseren Innenstädten verschwinden?
Ja, da könnte man sich auch zu Wort melden und sagen, dass da ein Kulturgut, nämlich der handwerklichen Bäckereitradition, verloren geht. Ich glaube, natürlich gibt es einen großen Unterschied, dass das Buch eben nicht nur eine Ware ist, sondern ein Kulturgut, auf jeden Fall. Das würde ich unterschreiben und deswegen gibt es ja auch Strukturelemente mit der reduzierten Mehrwertsteuer, mit der Ladenpreisbindung, die ja in Deutschland wirklich zu einem sehr breiten Netz und lange bestehenden Netz an unabhängigen Buchhandel, Bucheinzelhandel geführt hat. Und ich würde auch sagen, dass der Buchhandel sich gar nicht verstecken muss. Wir haben ja schon die Übernachtbelieferung auch schon gehabt, lange bevor dann später Amazon irgendwie mit seiner schnellen Lieferung um die Ecke kam. Das ist aber vielen Kunden da draußen.
In den 80er Jahren schon ein Unterschied. Wenn man in Italien oder Frankreich ein Buch bestellte, konnte man froh sein, wenn es überhaupt kam. Ne?
Ja, richtig.
Genau.
Ja, richtig.
Und da muss man
nichts Feindliches gegenüber unseren Nachbarländern sagen will.
Ja, aber da muss man auch den deutschen Buchhandel wirklich, möchte ich ihn auch ausdrücklich für loben. Und ich glaube nur, da muss man doch eher nochmal den Kunden bewusst machen, wo sie, also dieses bewusste Einkaufen, ne? Wir kaufen heute Biofleisch, wir kaufen in so vielen Sachen bewusst ein. Ich habe den Eindruck, beim Buchhandel ist es der Branche noch nicht so gelungen, dieses Bewusstsein wirklich herzustellen, weil die Bequemlichkeit über Smartphone oder Internet halt dann einfach schnell per Klick zu bestellen. Und selbst da ist es ja so, dass viele Buchhandlungen auch die Bestellmöglichkeit, die Abholmöglichkeit anbieten. Und das scheint mir immer noch zu wenig kommuniziert irgendwie da draußen.
Das sehe ich jetzt aus der Branche heraus anders. Also ich glaube, dass wir das schon ganz gut hinbekommen haben. Wir sind inzwischen auch gerade die Buchhandlungen, die eben prämiert wurden oder in dem Jahr prämiert werden, finde ich, haben eine sehr hohe Sichtbarkeit. Da kommen wir letztlich auch wieder an Anfang dieses Gedanken zurück. Es werden ja wirklich förderungswürdige, nach einer sehr, sehr sorgfältigen Juryarbeit mit diesem Preis- oder Gütesiegel ausgezeichnet. Und das sind, glaube ich,
die Inhaber geführten, ne?
Ja, die Sichtbarkeit geschafft haben und auch durchaus die Konzerne schaffen ja auch die Sichtbarkeit sowohl im Netz als auch in der Präsenz. Und wir sind auch sichtbar eben bei dem ehrenamtlichen Engagement. Also auch hier keine Herabwürdigung von Bäckern oder Fleischern oder sonst was oder von Leuten, die was weiß ich was verkaufen. Aber wir Buchhandelnden sind, wir sind oft auch Referenten. Wir halten Vorträge, wir gehen in Elternabende, wir gehen in Schulkonferenzen. Wir machen das aber mehr oder weniger als Branche vollständig honorarfrei. Da müssen wir noch froh sein, wenn wir eine Flasche Wein oder eine Tafel Schokolade bekommen. Wir sind Referenten, aber wir sind Selbstausbeuter und wir sind in einem Maß auch über den Berufsalltag beschäftigt, wie das, glaube ich, in anderen Branchen nicht zu finden ist. Wenn doch, mögen mir diese Branchen sich gerne bei mir melden und mir das erzählen, aber ich glaube schon, wir sind extrem aktiv, plus nach einer 70- oder 80-Stunden-Woche, die viele Inhaber oder Unabhängige haben, setzen wir noch hin und lesen, und zwar nicht zur Erholung, sondern damit wir uns fortbilden für das nächste Gespräch im Kunden, damit wir eine tolle Atmosphäre erzeugen. Dieses Maß an Selbstausbeutung, also das möchte ich doch mal woanders kennenlernen.
Herr Stratz, ich kann Ihnen nur zustimmen.
Ja, aber man sollte sich vielleicht fragen, man darf sich auch nicht zu sozusagen einig sein im Blick auf die eigene Branche. Ich meine, deswegen ist es doch auch mal wichtig, das wird vielleicht auch werden, so wie Bücher uns manchmal einen fremden Blick ermöglichen, ist es doch auch mal wichtig, dass man hinterfragt, was man macht in der Branche und eben diese Konstruktion Buchhandlungspreis, ob die jetzt sozusagen aus diesem Fördergeld kommen muss oder ob es nicht andere Konstruktionen gäbe, könnte man sich ja schon grundsätzlich fragen.
Dann schlagen Sie mal eine vor. Was wäre denn Ihrer Meinung nach unabhängig?
Ja, aber Frau Titel, waren Sie nicht bislang auf die Staatsferne alle immer stolz? Das ist jetzt irgendwie anders.
Ich bin nicht staatsfern. Ich habe mich noch nie als staatsfern verstanden, weil ich bin ein Teil dieser Gesellschaft. Und ich beteilige mich auch an dieser Gesellschaft. Ich bin im Börsenverein aktiv, ehrenamtlich. In der IHK ehrenamtlich. Im Handelsverband ehrenamtlich. Das heißt also, ich bringe überall Dinge mit ein, die ich wichtig finde, dass sie in der Gesellschaft besprochen werden. Das ist nicht staatsfern. Und ich fühle mich auch, wenn ich mal ein Preisgeld von 7.000 Euro gewonnen habe, nicht abhängig. Wenn mir jemand sagen würde, du kriegst 7.000 Euro, aber dafür musst du ab demnächst immer einen Hofknicks machen, wenn der Kulturstaatsminister erscheint, dann würde ich sagen,
kann ich Leute, mir bei Ihnen nicht vorstellen, Entschuldigung.
das würde ich ablehnen, ja?
Und Stichwort Vorstand, ich bin ja nicht im Vorsitz, aber ich bin auch im Landesverband Baden-Württemberg im Vorstand, habe übrigens auch den Prüfungsvorsitz für die IHK, so gleiche sich Biografien.
Vorstand des Börsenvereins,
aber,
ne?
Genau, wenn man dann Vorstand, ja, dann denkt man immer, oh, die sind im Vorstand. Ja, in unserer Branche.
Sie haben keinen Fahrer, Herr Strass,
wenn man
ne?
Nein, ich fahre damit entweder öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit einem Privatauto oder Firmenauto, also so halb, wie immer, weil was anderes kann man sich nicht leisten. Da bekommt man dann Achtung für diese Vorstandstätigkeit, eine Aufwandsentschädigung in Form eines Umschlags mit einer mittelgroßen zweistelligen Summe in die Hand gedrückt, damit man das Benzin zahlen kann. Das ist die Vorstandsarbeit. Und in der Zeit stellt man jemand anders zu sich in den Laden, damit er die Stelle ersetzt. Und der hat schon in 3 Stunden mehr als ich für die Vorstandsarbeit Kompensation kriegt. Also wir beuten uns wirklich unglaublich aus, aber wir sind keine Märtyrer und wir sind keine Opfer, sondern wir machen das aus Überzeugung. Und auch das kennzeichnet diese Branche. Das ist bei einem Branchenaustausch, wie zum Beispiel nach dem Deutschen Buchhandlungspreis, nie ein großes Gejammer und ein sich beschweren, wie wenig man wahrgenommen wird, sondern das ist ein Begegnen von Gleichgesinnten und das ist wunderbar, jedes Jahr oder was heißt jedes Jahr immer wieder erleben zu dürfen, auch auf Messen oder sonst wie. Das ist einfach eine ganz tolle Branche und ich glaube, wir tun sehr viel, dass wir auch in unserer Besonderheit wahrgenommen werden.
Bislang habe ich Buchhandlungen wie Sie immer so ein bisschen auch als Nonkonformisten wahrgenommen, Herr Reichwein. Was wird wohl passieren, wenn im Zuge der Kürzungswelle, wir erleben das beim Auswärtigen Amt, Goethe im Exil ist gekürzt worden, das Kulturweitprogramm des Auswärtigen Amtes ist auch gekürzt worden, wenn dieser Buchhandlungspreis vielleicht auch im Zuge von Sondervermögensdiskussionen und ähnlichen Dingen vielleicht mal wegfällt?
Ja, dann gut, wir haben ja gehört, dass jetzt die Summen nicht so etatentscheidend sind für den Jahresumsatz der Buchhandlungen, aber dieses Nonkonformistentum, ja, das kann man auch folkloristisch vor sich hertragen und ich fände es auch gut, dass Buchhändler haben auf jeden Fall als Händler auch ihre eigenen Köpfe und sie haben ihre Programme und wir haben eine ungeheure Vielfalt, das finde ich auch alles gut. Ich habe nur den Eindruck, wenn man Forderungen an die Politik hat, ob es da auch jenseits dieses Gütesiegels noch etwas geben könnte, ja, was Innenstädte angeht und andere Sachen, also ob die eigentlichen Probleme nicht weiterhin fortschreiten und man sich halt tröstet, wenn man zu den glücklichen Buchhandlungen gehört, die durch ihr Programm und durch ihr Engagement und Innovationen sozusagen noch zu den Ausgezeichneten gehören. Also ich glaube, das Problem ist einfach größer.
Frau Titel, darüber machen Sie sich in der IHK doch Gedanken, ne?
Nein, sicher. Also ich saß gerade gestern in einer Runde zusammen mit IHK, Handwerkskammer, Börsenverein und Handelsverband in einer Runde mit dem Wirtschaftssenat, also mit der ganzen Entourage, wo es genau darum ging, nämlich um die Entwicklung der Innenstädte. Wir arbeiten schon ganz lange hier an einem Zentrenatlas, der jetzt auch kürzlich sozusagen vorgestellt worden ist. Sie können mal davon ausgehen, Herr Reichwein, dass wir nicht alle nur da sitzen und sagen, bitte, bitte, lieber Kulturstaatsminister, bedenke uns mit Preisen. Nein, wir nehmen durchaus Probleme wahr und nicht alle haben die Zeit, gleich so viel aktiv zu werden, aber jeder macht was in seinem Kiez, ist entweder in der Interessengemeinschaft seiner Einkaufsstraße aktiv oder ist auch im Börsenverein aktiv. Wir haben, so wie Herr Strass auch beschrieben hat, ja, eine wunderbare Vorstandsrunde in Berlin und Brandenburg, die sich um die Belange der Buchhandlung kümmern und die sehr wohl sehen, welche Entwicklungen in den Städten stattfinden und wir versuchen, dagegen zu wirken und wir versuchen, Bewusstsein zu schaffen. Ich mache noch ein Beispiel. Wir haben in Berlin den Wirtschaftssenat überzeugen können, das Berliner Bücherfest am Bebelplatz, Achtung, historischer Ort, eben zu unterstützen und zwar so zu unterstützen, dass wir die Wahrnehmung der Branche stärken, dass Bücher wahrgenommen werden, dass die Vielfalt wahrgenommen wird. Und das sind alles Aktionen parallel, die einfach beständig laufen. Und viele machen auch schon mit ihren Veranstaltungen so viel, dass sie einfach als Buchhandlung sichtbarer werden.
Im Bücherbiotop ist der Buchhandel schutzbedürftig? Das war unsere Frage im SWR Kulturforum. Der Streit um den abgesagten Buchhandlungspreis von Kulturstaatsminister Weimar hat uns auch zu Fragen von Kulturförderung ermuntert. Zuletzt hat gesprochen Martina Tittel. Sie ist die Vorsitzende im Landesverband Berlin-Brandenburg, im Börsenverein des deutschen Buchhandels, unterhält zwei Buchhandlungen in Berlin, die Nikolaische Buchhandlung und auch den gleichnamigen Verlag. Bei uns war Josua Strass. Er ist Inhaber der Buchhandlung Eulnest in Baden-Baden und auch im Landesverband des Börsenvereins im Vorstand tätig in Baden-Württemberg und nicht zuletzt der Föhntor-Redakteur der Welt für die literarische Welt, Marc Reichwein. Ich danke Ihnen allen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Durch die Sendung führte Michael Köhler.